herzlich willkommen zum Bohnensack, dem Naturfotocamp-Podcast. Mein Name ist Radomir Jakubowski und ich begrüße dich ganz herzlich. Die Shownotes zu jeder Podcast-Episode findet ihr unter www.naturfotocamp.de unter dem Reiter Podcast und da findet ihr weiterführende Links und vor allem auch die Bilder, falls wir mal über Bilder sprechen. Ansonsten freue ich mich über eure Ideen, über euer Feedback und über eure Themenvorschläge. Die könnt ihr mir ganz einfach weitergeben über die E-Mail-Adresse radomir@naturfotocamp.de oder über die gängigen Messenger-Dienste wie Instagram oder Facebook. Wenn euch der Podcast gefällt, freue ich mich, wenn ihr mich unterstützt und das macht ihr am allereinfachsten mit einer kleinen Podcast-Bewertung. Das ist für euch sehr, sehr wenig Aufwand, hilft mir aber besser sichtbar zu werden. Und jetzt viel Spaß beim Podcast. Herzlich willkommen zum Bohnensack. Schön, dass ihr wieder einschaltet. Freunde der Naturfotografie, Freunde des Gegenlichts, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, heute gibt es den Masterplan, den perfekten Masterplan für die Fotokarriere schlechthin. Und ihr merkt schon, ja, also das ist jetzt kein kleines Ziel, sondern ein ganz großes Ziel, den perfekten Masterplan Schritt für Schritt zu erörtern, wie auch ihr die erfolgreichsten Fotografen auf diesem Planeten werdet. Und was soll ich sagen? Jetzt mal Spaß beiseite. Diese Podcast-Episode ist deswegen da, weil ich immer wieder sehr spannendes Feedback und spannende Fragen seitens Teilnehmern, seitens großen Kunden bekomme, die mich manchmal darüber nachdenken lassen, wie man das Fotoimperium überhaupt aufbaut oder was manche denken, was dahinter steckt oder nicht dahinter steckt. Und genau dem wollte ich mich widmen. Und genau deshalb nehme ich diese Podcast-Episode auch heute auf. Und die Frage ist überhaupt, kann man von einer Fotokarriere sprechen? Das müsst ihr für euch beantworten, die mir zuhören, ob man überhaupt von einer Fotokarriere sprechen kann. Ich empfinde das jetzt nicht unbedingt so. Ich mache ja das, was mir Spaß macht, was mir Freude macht. Ich freue mich total, dass man davon leben kann. Aber ich finde mal Karriere, das ist so ein komisches, steiles Wort. Masterplan ist so ein Wort, das ich eh hasse. Also hier der Masterplan für die perfekte Karriere, die ich weder gemacht habe, noch den Masterplan habe. Und genau das ist der Grund, warum ich heute diesen Podcast aufnehme. Und der ist so ein bisschen strukturiert, so wie, was, wann zusammenkam, damit man so ein Gefühl bekommt, wie sich die Dinge entwickelt haben und wie das Ganze sich organisch einfach entwickelt hat bei mir, um auch einfach mal so einen Einblick zu geben hinter die Kulissen und ganz ehrlich davon zu sprechen, was da tatsächlich passiert. Und eigentlich ist das hier so der Kurzabriss, einfach, dass man das so zeitlich einordnen kann irgendwie, der letzten, ja, 20 Jahre. Also so grob aus der Hüfte geschossen müsste das ziemlich genau hinkommen. Also grob gesprochen spreche ich jetzt über die letzten 20, 21 Jahre, also schon jetzt ein etwas längerer Weg. Und warum will ich das machen? Nun, ich bekomme immer wieder so am Rande mit, wie sich teilweise große Kunden, mit denen ich zusammenarbeite, vorstellen, wie das so aussehen könnte, mit riesigen Postingplänen und mit verschiedenen Motivationen und Ideen. Oder wenn ich manchmal auch in Internetforen oder in persönlichen Nachrichten lese, dann klingt das eben immer so, als ob da dieser große, geheime Masterplan hinter allem steckt, was ich mache, um erfolgreich Naturfotografie zu machen. Und genau dahin nehme ich euch jetzt mit in diese Geheimnisse und ihr werdet leider herausfinden, obwohl das sollte ich vielleicht noch gar nicht am Anfang sagen, hier soll eigentlich ein Cliffhanger kommen, oder? Auf jeden Fall werdet ihr herausfinden, dass das gar nicht so viel mit dem geheimen Masterplan zu tun hat, als einfach zu machen und Freude zu haben. Und das ist so dieser Punkt, wo ich euch einfach mitnehmen will, weil ich mir denke, hey, ich rede über so viele Themen in meinem Podcast und eigentlich ist das ja durchaus ein Thema, das relevant ist, wie sich das einfach entwickelt hat. Und eigentlich hat es vermutlich angefangen bei allen Fotografen. Ich hatte einfach schon in meiner Jugend unfassbar Lust zu fotografieren. Jetzt muss man dazu sagen, vor über 20 Jahren, also wir sprechen dann so von den 2000ern, so plus minus 2000, da war das kein cooles, hippes Hobby. Das war, also in meiner Schulzeit würde ich nicht sagen, dass man als der Junge, der fotografiert oder gerne fotografiert, jetzt ein besonderes Ansehen in irgendeiner Form genießt oder dass man sagen würde, hey, das ist etwas, was cool oder hip ist. Heute ist ja Instagram und TikTok und was man im Endeffekt mit Fotografie, mit Videografie erreichen kann, sehr, sehr weit verbreitet, auch in der Jugend. Und man hat dadurch auch so ein gewisses Ansehen. Und das war damals überhaupt nicht der Fall. Ich war der Junge, der sich halt für Natur und für Fotografie interessiert hat. Und das habe ich damals eben auch schon durchgezogen. Und ich habe da eine sehr, sehr witzige Erinnerung. Das muss so 11., 12. Klasse gewesen sein. Da kam gerade die Canon EOS 1D Mark IIN raus. Also tatsächlich noch ohne X, also 1D Mark IIN. 8 Megapixel hatte diese Kamera, dieser Pixel-Bolide. Und ich habe im Physikunterricht gesessen und darüber nachgedacht, wie kriege ich diese 3.299 Euro oder 3.249 Euro, irgendwie sowas hat die damals gekostet, wie kriege ich als Schüler dieses Geld zusammen, um mir diese fantastische Kamera kaufen zu können, die will ich unbedingt haben, die war so schön, die wollte ich unbedingt haben. Und ihr merkt, da war einfach die Leidenschaft schon damals da, während der Schulzeit. Und damals gab es ja das so Internetforen, PHP-Foren. Ich weiß, viele von den jungen Hörern, die werden das vielleicht noch aus der Antike kennen, vielleicht aus dem Geschichtsunterricht. Auf jeden Fall, PHP-Foren war sozusagen, bevor es Social Media gab, gab es PHP-Foren. Und die gibt es auch heute noch, also DSLR-Forum, ehemals 300D-Forum. Damals mit der ersten bezahlbaren Canon EOS 300D sozusagen wurde das 300D-Forum gegründet. Das ist so das größte Fotoforum damals war. Und ich war einfach so ein Fotofreak. Ich habe mich in diesen Internetforen vergraben, regelrecht. Also wenn man sich das anschaut, ich glaube, mein Account im DSLR-Forum hat 10.000 oder 11.000 Beiträge geschrieben. Das sagt schon eigentlich alles. Also ich war total into Fotografie und wollte das einfach feiern. Ich wollte das genießen. Ich habe jede freie Sekunde damit verbracht. Also sei es Fotografie, sei es Internetforen, sei es Fotomagazine, Fotobücher, was es alles gab. Und es erschien mir so ein unendliches Feld, vor allem, weil es zu dieser Zeit auch überhaupt keine moderne Literatur zu digitaler Fotografie gab. Das heißt, ich durfte alles selber erproben, weil die schönen Bücher von Fritz Pölking, da war alles analog. Und dann gab es so kleine Briefmarken, große Bilder, 3 Stück nebeneinander, kann ich mich erinnern. Und dort war dann der Vergleich mit silbernem Reflektor, mit goldenem Reflektor und ohne Reflektor drauf. Und das ganz analog in, wie gesagt, Briefmarkengröße. Und ich habe überhaupt keinen Unterschied gesehen. Ja, ich weiß nicht, ob ich blind war, aber ich habe den Unterschied nicht gesehen. Und diese ganze Literatur war nichts für mich. Also habe ich einfach experimentiert und mir peu à peu eben alles selber beigebracht. Und wie gesagt, ich war ja dieser Mensch, der sich auch gerne in diesen Internetforen getummelt hat. Und dann war ich auf kurz oder lang auch Administrator im DSLR-Forum. Und vielleicht war es sogar schon der erste Erfolg in der Fotografie, der erste Step in der Fotokarriere. Ich war Administrator vom DSLR-Forum. Wuhu! Und ja, ihr merkt, also ich kann mich ja selber gar nicht so ernst nehmen, aber so ging das halt damals los. Und dann war ich immer in mehr Internetforen und dann gab es auch dieses Makroforum, was ich ja auch bis heute cool finde, und das Naturfotografenforum, das auch bis heute noch Bestand hat. Das sind so schöne Plattformen gewesen, wo man auch andere Fotografen kennenlernen konnte. Und davon profitiere ich auch heute noch. Also ich habe dort einen sehr, sehr guten Freund kennengelernt, Michael. Ich war später Trauzeuge auf seiner Hochzeit. Wir haben uns kennengelernt beim D-Forum-Stammtisch, hatten beide keinen Führerschein, wurden von unseren Eltern in so eine komische Kneipe gefahren, wo wir dann abends gesessen haben, um mit älteren Fotografen über Fotografie zu sprechen. Und es war eine ganz tolle Zeit eigentlich. In der Zeit habe ich auch Jan Wegener kennengelernt, mit dem ich ja die Down Under-Episoden aufnehme, oder Stefan Amm, mit dem ich auch 1-2 Podcast-Episoden aufgenommen habe, und ganz viele andere Freunde, die auch heute, 10, 20 Jahre später, immer noch zu meinen Freunden zählen, wo ich sagen kann, hey, das kommt alles aus dieser Aufbruchstimmung aus dieser PHP-Forenzeit, wo es einfach Spaß gemacht hat, zu fotografieren. Und damals habe ich auch das erste Bild verkauft. Ich kann mich noch erinnern, das war ein Mondfoto mit dem 100 bis 400 der ersten Generation an der 10D aufgenommen. Ich muss mal gucken, ob ich das finde für die Shownotes. Vielleicht auch nicht. So ein richtig bescheidenes Hochformatbild von einer Mondblume im Mondfeld. Und da kam der Kalenderverlag und hat mir 50 Euro bezahlt. Das war mein erster digitaler Bildverkauf. Ich glaube, das ist 18, 19 Jahre her, so ewig lang her. Und das waren so diese kleinen Erfolge, die Spaß gemacht haben. Und ich weiß nicht, in welchem Sphären von Größen waren. So in dieser Zeit habe ich auch vom Europäischen Naturfotograf des Jahres erfahren. Keine Ahnung, ob ich einen Wettbewerb gegoogelt habe. Fragt mich nicht, wie ich darauf aufmerksam geworden bin. Und dann bin ich einfach hingegangen und habe meine Bilder zum Europäischen Naturfotograf des Jahres geschickt. Und zack, ich habe bei der Kategorie Pflanzen und Pilze gewonnen mit einem Bild mit Unschärfekreisen. Unschärfekreise, ich wusste noch nicht mal, wie die entstanden sind. Ich hatte keine Ahnung, das sah cool aus. Und mit diesem Bild habe ich dann tatsächlich in der Kategorie Pflanzen und Pilze gewonnen. Und so fing irgendwie alles an. Und Werbung. Der Sponsor dieser Podcast-Episode ist acfoto.com, der Fotohändler meines Vertrauens. Und wenn ich auf Idealo schaue, dann liege ich da wohl gar nicht so falsch. Denn AC Foto hat bei rund 1700 Bewertungen Stand heute 5 von 5 Sternen bekommen. Leute, wer glaubt das denn? 5 von 5 Sternen. Das ist zu gut, um wahr zu sein. Und wenn du herausfinden willst, wie gut der Service wirklich ist, dann solltest du wohl jetzt auf den Affiliate-Link klicken. Hier bekommst du dein individuelles Angebot von acfoto.com. Kannst also etwas sparen und umgekehrt unterstützt du damit diesen Podcast. Ich sage danke und zurück zum eigentlichen Thema. Mir war gar nicht klar, dass das irgendwie so ein toller Wettbewerb ist oder sonst irgendwas und ich fand das total geil und ich war nicht bei der Preisverleihung. Und das wird sich übrigens durch meinen ganzen Werdegang durchziehen. Immer wenn ich die Möglichkeit hatte zu fotografieren, war ich lieber fotografieren als bei der Preisverleihung, weil die Zeit ist ja mal endlich, die man so hat. Übrigens, wir sprechen jetzt noch von der Schulzeit, später auch vom Studium. Das heißt, ich war immer, wenn ich zwei Optionen hatte, zu einer Preisverleihung zu fahren oder fotografieren zu fahren, dann bin ich immer fotografieren gefahren, weil für mich dieses Fotografieren immer im Vordergrund stand. Und mir hat es einfach so viel Spaß bereitet. Ich konnte mir gar nicht vorstellen, dass es was Tolleres gibt, mit ein oder mit zwei Freunden unterwegs zu sein, zu lachen, Freude zu empfinden, Licht zu sehen, Natur zu erleben, morgens früh aufzustehen, einen Mittagsschlaf zu machen, weil man so fertig ist, dann wieder abends zu fotografieren. Was konnte es denn irgendwie Tolleres geben als das? Und so fing das alles an. Und dann habe ich von einem Verein erfahren, der GDT, der Gesellschaft Deutscher Tierfotografen damals. Ui, super, da muss ich mal Mitglied werden. Also auf geht's, Mitglied geworden in der GDT, in der Gesellschaft Deutscher Tierfotografen. Die hatten damals noch so ein geiles Logo mit einer Hasselblatt und einem Teleobjektiv drauf. Also wurde ich dort Mitglied. Und in meinem absoluten Wahn der Selbstüberschätzung, wie immer, ich wollte ja nicht Fördermitglied sein, ich habe einfach den Vollmitgliedschaftsbeitrag ausgefüllt und war auch einer der ersten in der GDT, die ein voll digitales Portfolio vorgelegt haben aus meiner tollen 6-Megapixel-Kamera. Und ich wurde, wie mir gesagt wurde, ganz knapp angenommen. Aber hey, ich war Vollmitglied damals mit 18 oder vielleicht auch 19, mit Sicherheit eins der jüngsten GDT-Vollmitglieder. Und dann bin ich zu den Treffen gefahren. Und heute ist es zum Glück anders, aber damals war ich so ein bisschen ernüchtert. Das waren aus meiner Sicht, also aus dieser jugendlichen Brille heraus, lauter alte Leute, die sich über Dinge unterhalten haben, die mich nicht die Bohne interessiert haben. Also ihr könnt euch das wirklich so vorstellen, ich war dann dort, ich habe meine Bilder gemacht, ich habe fotografiert, wie ich wollte und dann haben die über meine Bilder gesprochen und dann, ah ja, hier die Regel des goldenen Schnittes und da, das da, oh, das ist aber gewagt und ich habe mir nur gedacht, Leute, was faselt ihr denn? Ich habe das so fotografiert, weil ich das Motiv so gesehen habe und so habe ich, würde ich sagen, die nächsten 5 oder 10 Jahre noch fotografiert. Das heißt, na, vielleicht nicht die nächsten 10, aber schon bestimmt die nächsten 5, 6, 7 Jahre. Und erst heute, ja, kann ich begründen, warum ein Bild von damals oder von heute wirkt, also verschiedene Regeln dazu benennen und Kontrastarten und. Aber im Endeffekt fotografiere ich auch heute noch deswegen, weil ich ein Motiv so sehe und so fühle und nicht, weil es irgendeiner Regel folgt. Und das hat mich damals sehr gestört in diesem Verein, in der GDT. Ich kann hoffentlich so despektierlich an der Stelle aus meiner Jugenderinnerung sprechen. Ich meine, ich bin heute im Vorstand der GDT, das heißt, mein Blick hat sich verändert und ich liebe diesen Verein auch, aber ich will einfach so wirklich mal erzählen, wie das damals war. Und das hat mich dann gar nicht motiviert, zu weiteren GDT-Treffen zu fahren. Also ich bin ganz selten mal zu einem GDT-Treffen gefahren, meistens zusammen mit dem Michael Lauer. Der Michael ist heute gar kein GDT-Mitglied mehr. Und so hat man sich da einfach auch dort hin und wieder getroffen. Das war mit Sicherheit auch bis heute gut fürs Netzwerk. Aber das war so damals nicht unbedingt das, wo ich maximal motiviert von war. Und dann kann ich mich erinnern, wann war das denn? Meine erste richtige Website, das war 2010, haben wir die programmiert. Ich hatte vorher schon eine Website mit 17, 18. Die war aber wirklich noch so richtig, richtig unter aller Sau. Die gibt es leider heute auch nicht mehr. Ich kann mich nur erinnern, damals wurden Webseiten so gebaut, dass mein Freund, der programmieren konnte, also mein Cousin, und der hat dann erklärt, hey, man muss immer wieder die gleiche Grafik nehmen, damit die Seite schneller aufgebaut wird. Und dann haben wir irgendwie zwei Linien gebaut, die sich immer wiederholt haben. Das war der Hintergrund von der Website. Und dann hat man da ein paar Bilder hochgeladen auf einer Website. Ich glaube, die hieß free.pages.at. Und dann kam hinten dran irgendeine lange URL. Und dann hatte man eine Gratis-Website. Und dann 2010 wollte ich das Ganze professionalisieren und habe meine erste richtige Website gemacht. Und wann habe ich die natürlich gemacht mit meinem Cousin? Als ich in Polen, in Warschau war. Und das war über Weihnachten, also 24., 25., 26. Dezember. Wir haben einfach für das Thema gebrannt, er mehr für das Thema Video und Programmieren und ich war eher so in diesem Fotografie-Ding. Und dann haben wir gesagt, komm, wir programmieren jetzt die Website. Er macht das für mich, weil er kann ja programmieren, ich kann das nicht. Und wir haben uns Malibu und Kirschsaft gekauft und haben bei Malibu Kirsch 3 Tage lang zusammen mit Pizza über Weihnachten hinweg eine Website programmiert, das Naturfotocamp. Und ja, ich kann mich noch wie heute daran erinnern, wie Piotrek zu mir sagt, hey, Rado, willst du nicht einen Blog haben? Und ich frage, was ist denn überhaupt ein Blog? Und die Antwort war, ja, da kann man sowas schreiben und auch Bilder reinladen. Und dann kannst du irgendwas erzählen, was du willst und so die Seite so ein bisschen aktuell halten. Und ich habe gesagt, ja, okay, dann mach mir halt so einen Blog und dann mache ich einen Blog. Und so fing sozusagen die Website, das Naturfotocamp an. Und so fing auch das Bloggen an. Und ich habe überhaupt keine Ahnung davon gehabt. Ich habe einfach vor mich hingebloggt, was mir gefällt. Ich blogge ja auch immer noch heute einfach, was mir gefällt, ohne irgendeinen großartigen, fantastischen Posting-Plan, ohne dass da irgendwelche Posts jemals gekauft worden sind oder ähnliches. Von Handschuhen bis Fotografie ist da irgendwie alles zwischendrin dabei gewesen. Und man erwartet ja, dass dann irgendwie so ein großer Posting-Plan dahinter steckt. Und bei mir ist das eher so, ich schreibe da dran, woran mir gerade ist, was mir gerade gefällt. Und dann speichere ich mir das bei mir ab und dann fällt mir auf, oh, ich habe ja schon lange nichts mehr gebloggt, dann gucke ich, was schon fertig ist, was noch einen Feinschliff braucht und dann poste ich quasi einfach so, wenn es mir gerade gefällt, ja. Also den Adventskalender, den plane ich natürlich immer vor, weil der dann 24 Mal um 6 Uhr morgens erscheint, aber alles andere ist einfach so frei Schnauze so da rausgekommen. Und mir war damals auch nie bewusst, dass, eigentlich mir ist erst in den letzten Jahren bewusst geworden, dass mein Blog natürlich auch, was SEO-Themen, also Suchmaschinenauffindbarkeit angeht, natürlich heute besonders wertvoll ist. Aber wie gesagt, das ist einfach mal wieder aus dieser Freude entstanden, was Neues zu machen. Und auch so kam überhaupt das ganze Thema der Website und des Ganzen auf mich zu. Und ich glaube, ich werde chronologisch nicht ganz sauber sein, fällt mir auf, weil irgendwie überschlugen sich immer die Ereignisse und ich kriege das chronologisch nicht so sauber auf die Reihe. Jedenfalls, auch in dieser Zeit habe ich irgendwann meinen Führerschein gemacht. Wann habe ich meinen Führerschein gemacht? Ich habe keine Ahnung. Das muss so 2006 oder 2007 gewesen sein. Also habe ich meinen Führerschein noch gemacht, bevor ich diese Website gemacht habe. Und ich kann mich erinnern, mit dem Führerschein damals noch ohne Navigationsgeräte, ohne diese ganzen Tools, die einem Bildlocations zeigen, sind wir zum ersten Mal in den Nationalpark Bayerischer Wald gefahren. Da mache ich auch heute noch Workshops und bin immer noch begeistert. Und dann waren wir dort, also mein Kumpel Michael und ich, und wir waren einfach nur mega fotobegeistert. Wir haben uns irgendwie beim Landgasthof Euler für 10 Tage eingemietet und haben einfach gegessen und den ganzen Tag fotografiert. Und das war alles, was wir gemacht haben. Und das war eine super Zeit. Und ich habe, oder wir haben so coole Leute dort kennengelernt. Und da sind einfach Kontakte entstanden, die auch heute immer noch total interessant sind. Also egal, ob das Kontakte heute sind, die bei Getty Images arbeiten oder wo auch immer. Irgendwie war das so eine Zeit, wo wir einfach super viel Spaß hatten und einfach vor uns hin fotografiert haben. Und ihr merkt schon an dieser Freude, wie ich das erzähle, das war oder ist aus meiner Sicht eine Zeit, die so genial und so geil war. Da denke ich wirklich gerne dran zurück. Und irgendwie mit dem Thema GDT und mit Fotografie, da haben wir dann herausgefunden, hey, es gibt auch das internationale Naturfotografenfestival in Lünen bei Dortmund. Lass mal hinfahren. Und seitdem war ich auf jedem internationalen Naturfotografenfestival in Lünen, also die letzten 17, 18 Jahre in Folge, habe ich kein Mal gefehlt. Und wir haben das gefeiert. Da waren so geile Fotografen, haben die so tolle Bilder gezeigt und so coole Präsentationen gehalten und so schöne Sachen erzählt. Und dann wurde da dieser europäische Naturfotograf des Jahres verliehen. Es waren super tolle Bilder. Und wir sind immer zurückgefahren im Herbst und waren, also mein Kumpel und ich, und wir waren so motiviert. Ich kann mir das gar nicht mehr vorstellen, so motiviert heute nochmal zu sein wie damals, als wir aus Lünen gekommen sind. Das war so ein tolles Gefühl und einfach so schöne Bilder. Also ich hätte nicht gedacht, dass ich während des Podcasts so ein schönes Gefühl entwickeln kann dafür, wie das war. Damals gab es diese Bilderflut noch nicht und da hat mich das so richtig mitgerissen. Und ich habe dann auch in der Zeit immer weiter Bilder auch bei Wettbewerben eingereicht und war immer wieder erfolgreich. Und damals hat sich auch irgendwie so dieser Wahn entwickelt, dass ich gerne bei vielen Wettbewerben platziert sein will. Also habe ich auch an richtig vielen Wettbewerben teilgenommen und habe einfach immer nur für mich fotografiert. Und dann habe ich auch die Möglichkeit bekommen, relativ viele Artikel in der Naturfoto und drumherum zu publizieren. Und das kam eigentlich alles dadurch, dass ich immer in Lünen war. Lünen war so die Base, da war irgendwie alle, die Rang und Namen hatten. Man hat mit denen gequatscht und irgendwie so ein bisschen sein Netzwerk aufgebaut, wie das heute so toll heißt. Also ich habe hier Networking betrieben, aber ich habe gar kein Networking betrieben, es war einfach nett da. Und so kam das auch, dass ich relativ viele Artikel publizieren konnte und so eine erste Außenwahrnehmung hatte. Und dann habe ich die Anfrage bekommen, damals vom Galileo Verlag, heute ist das ja der Rheinwerk Verlag, ob ich nicht mein erstes Buch schreiben will. Und währenddessen hatte ich angefangen zu studieren, das war irgendwie so im 4. Semester und ich habe gesagt, ach geil, so ein Buch schreiben, warum nicht, habe ich noch nicht gemacht, probieren wir doch mal. Und dann hat sich herausgestellt, dass dieses Buch, die Fotoschule in Bildern Naturfotografie, eigentlich mal von Sandra Batocha zusammen mit Markus Botzek geschrieben worden war. Und ich habe gesagt, scheiße, das sind ja Freunde von mir, den kann ich ja nicht wegholen. Also habe ich die angerufen, darüber, was ist denn los? Sandra, warum willst du das denn nicht nochmal schreiben? Und dann hat sie erzählt, warum sie es nicht machen will. Und dann habe ich sie überredet, komm, das machen wir nochmal zusammen. Und so ist dann mein erstes Buch, oder unser erstes Gemeinschaftswerk, wie das so toll heißt, auf jeden Fall ist das erste Buch entstanden, zusammen mit Sandra Batocha und mit Werner Bollmann, weil wir gedacht haben, das ist eine gute Kombination, um dieses Buch im Rheinwerk Verlag zu schreiben. Die Fotoschule in Bildern Naturfotografie. Und dann war ich auf einmal Buchautor, wie das so toll heißt, und habe gedacht, perfekt, geil. Nächstes Ding, was mache ich jetzt? Und wie gesagt, es war alles noch während meinem Studium. Also ich habe BWL studiert und quasi jede freie Minute einfach mit Fotografie, mit Freunden verbracht und einfach wirklich das gemacht, was mich begeistert hat und wo ich auch sagen kann, ich habe keine Sekunde gezögert oder keine Sekunde verschwendet, weil ich einfach wirklich intensive Freude dabei erlebt habe. Und dann in dieser Zeit, wo wir auch regelmäßig in Lünen waren, da gab es dann noch andere junge Naturfotografen. Ich kann mich erinnern, Sebastian Erras und Stefan Christmann. Sebastian Erras fotografiert heute seine Füße auf Parisian Floor bei Instagram. Ein sehr, sehr großer Account. Es gab auch eine Podcast-Episode mit ihm. Und Stefan Christmann, den kennt ihr vermutlich von den großartigen und fantastischen Pinguin-Fotos. Der hat ja großartige Bilder gemacht in der Antarktis in den letzten Jahren, immer wieder dort gewesen, bei einer großen BBC-Doku dabei gewesen und auf jeden Fall auch ein ganz toller Fotograf. Und dann haben wir zu dritt in der Ökostation gesessen. Nee, wir haben noch nicht in der Ökostation gesessen. Wir haben einfach so zusammengesessen und haben festgestellt, Mensch, was machen wir hier eigentlich? Wir sind die einzigen jungen Leute in Lünen. Wir müssen unbedingt eine GDT-Jugendgruppe haben. Und so entstand die Idee einer Jugendgruppe. Also haben wir kurzerhand dem GDT, dem damaligen GDT-Vorstand und Karen Korte, der Geschäftsstellenleitung, geschrieben oder angerufen. Ich weiß es gar nicht mehr. Wir wollen eine GDT-Jugendgruppe haben. Und das wurde auch direkt bejaht. Die Idee wurde gut aufgenommen und wir haben uns das alles viel schwerer vorgestellt. Auf jeden Fall hatten wir dann eine Jugendgruppe. Und im darauffolgenden Jahr waren wir in so einer Öko-Auffangstation. Übrigens, da trifft sich die Jugendgruppe in Lünen immer noch. Und dann waren wir zu fünft oder so. Wir hatten einen riesigen Saal, kann ich mich erinnern, mit lauter Tischen. Und haben wir einfach unsere Schlafsäcke ausgerollt und haben dort in diesem riesigen Saal in der Ökostation geschlafen, haben draußen duschen können in der Kälte. Und dann haben wir einfach mal bis morgens früh um 3 oder 4 oder 5 Bilder besprochen und Bilder geguckt und rumgealbert. Auf jeden Fall war es ganz fantastisch. Wir haben ganz viel gelernt. Und dann kam natürlich, wie es kommen musste, wir haben auch gesagt, hey, wir müssen auch einen Vortrag machen. Junge Leute sollten ihre Bilder zeigen. Dann gab es den GDT-Jugendgruppen-Vortrag. Und da gab es ja immer noch kein Facebook oder Instagram. Oder Facebook war vielleicht gerade am Anfang, also auch noch nicht so richtig bekannt. Jedenfalls haben wir dann mit der Jugendgruppe einen Vortrag gemacht. Und damit wurde man dann ja auch zu Vorträgen eingeladen. Und die GDT-Jugendgruppe konnte ihre Bilder zeigen. Und es war eigentlich cool, weil jeder wollte junge Leute haben, also egal wo man hingekommen ist, egal was das für ein Festival war, jeder wollte gerne die Jugend unterstützen und das heißt, wir konnten unseren Vortrag überall zeigen und irgendwann war ich dann auch Jugendgruppenleiter, weil ich glaube, Sebastian ist damals weggezogen nach Paris. Ich weiß gar nicht, warum Stefan das nicht machen wollte. Ach, Stefan ist einen Tacken älter als ich, vielleicht war es auch das. Ich weiß es einfach gar nicht mehr. Jedenfalls war ich dann auf einmal GDT-Jugendgruppenleiter noch 2, 3 Jahre und habe dann auch das Zepter weitergegeben. Und aus dieser Verbindung zur GDT, die irgendwie entstanden ist, bin ich heute halt auch im Vorstand der GDT. Einfach weil das so ein schöner Verein ist, weil es so wertvoll ist, etwas in einen Verein reinzugeben. Ich meine, wenn ich mir anschaue, wie viel ich rausgenommen habe, auch wenn ich das nie so empfunden habe, dass ich was rausnehme. Ich habe ja so viele Freundschaften und Kontakte über die GDT geknüpft, einfach weil ich dabei war, dass ich eben auch was zurückgeben kann, indem ich heute im Vorstand bin. Und auch in dieser Zeit, also in dieser ganzen GDT-Jugendgruppenzeit, ihr seht, ich springe so ein bisschen in der Zeit, hatte ich auch die Chance, meine allererste Ausstellung zu machen. Also 2010 habe ich meine erste Ausstellung gemacht und habe mir dann sozusagen Ausstellungsorte gesucht und damals wurde ich angefragt von den Pirmasenser Fototagen, ich glaube, die gibt es heute in einer abgespeckten Version, ob ich nicht meine Bilder zeigen will. Und dann habe ich gesagt, super, das mache ich, habe bei den Pirmasenser Fototagen ausgestellt und gleichzeitig mir danach ein paar Locations gesucht, wo ich meine Bilder zeigen kann. Also da war eine Sparkasse dabei, da war Hotels dabei und so weiter und habe einfach freie Schnauze die Leute gefragt, denen das gehört oder die da irgendwie zusammenhängen. Ich will eine Ausstellung machen, kann ich meine Bilder bei euch zeigen? Und dann hatte ich eine Handvoll Ausstellungsorte und dann habe ich festgestellt, jetzt brauche ich auch noch gedruckte Bilder. Was macht man denn dann? Okay, dann habe ich eben gesagt, jetzt brauche ich auch einen Sponsor, der mich dabei unterstützt, diese Bilddrucke zu erzeugen, weil das war viel Geld für mich damals. Also irgendwie Bilder, ich glaube damals 50 mal 75. Damals habe ich noch nicht so groß gedacht. Also 50 mal 75 auf Alu-Dibond, ich weiß die Anzahl nicht mehr, auf jeden Fall war das dann durchaus eine Summe zwischen 1.500 und 2.000 Euro, wenn ich mich nicht ganz irre. Und dann habe ich meinen Fotohändler gefragt, ob der mich damals supporten will. Und das war damals noch Martin Hatzi. Dafür bin ich auch immer noch sehr dankbar, auch wenn wir heute nicht mehr zusammenarbeiten. Und der hat mir dann was dazugegeben. Und ich glaube, die Firma, die gedruckt hat, hat mir die andere Hälfte mehr oder weniger dazugetan. Am Ende habe ich halt meine Bilder gehabt für meine Ausstellung. Und so habe ich dann auch meine erste Ausstellung gemacht und danach auch mein erstes Bild, damals so 2010, in groß verkauft für 500 Euro. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, 500 Euro, boah, das ist schon Jackpot so in dem Alter gewesen. Also irgendwie kam das so alles spielerisch zusammen. Und ich habe ja auch gleichzeitig noch die ganze Zeit gebloggt und dann kam Facebook auf. Und dann habe ich auf Facebook auch noch, war ich aktiv neben den Internetforen. Und dann in dieser Zeit habe ich den Adventskalender mir überlegt, okay? Ich habe so gedacht, hey, da gab es irgendeine Aktion, wo jemand Pixel verkauft hat. Ich dachte, was ist das denn für eine absurde Idee? Ich verkaufe die Pixel als QR-Code. QR-Codes waren ganz neu in meinen Bildern, wo man dann quasi zu einem Adventskalenderangebot zu AC Foto kommen kann. Damals war so diese Idee da. Und dann fand ich diese Idee voll geil. Ich mache einen QR-Code unten ins Bild und wenn man den scannt, dann kriegt man ein tolles Angebot an dem Tag. Das war die Adventskalender-Idee. Und so haben wir angefangen und dann habe ich irgendwie 5, 6, 7 Jahre diesen Adventskalender gehabt in meinem Blog und das lief eben ganz fantastisch. Da haben wir richtig viel Umsatz gemacht. Da habe ich zum ersten Mal gemerkt, dass dieses Thema Reichweite oder zeigen, dass man, also diese Verlinkung zwischen den Leuten, die man erreicht, also zwischen euch und dem Händler oder dem Hersteller, einen Nutzen für alle haben kann. Also auf der einen Seite besonders gute Angebote für euch und auf der anderen Seite habe ich ja auch irgendwie was davon gehabt. Und damals war ich noch viel zu blöd, um irgendwie an Provisionen oder sowas zu denken. Das heißt, da gab es einen Fixpreis. Aus heutiger Sicht war das vielleicht wesentlich weniger, als ich dafür hätte bekommen können. Aber hey, ich habe mein erstes Geld verdient, das war großartig. War alles super, ich bin da keine böse oder so, sondern im Gegenteil, ich habe ja die Chance gehabt, diese total absurde Idee, die ich damals hatte, ich könnte Pixel in meinem Bild auf Facebook verkaufen, dass ich das an den Mann bringen konnte. Das kann man sich gar nicht vorstellen aus heutiger Sicht. Ich meine, da kommt irgendeiner daher und erzählt dir irgendeinen Quatsch und dann macht das irgendeiner mit mir. Also das ist doch wirklich absurd. Das kann man ja keinem erzählen. So war das eben damals gelaufen. Und gerade wo ich das erzähle, fällt mir noch eine andere witzige Anekdote ein. Und zwar habe ich ja erzählt, als wir diese Website auch in diesem Zeitraum neu gemacht hatten, da hatte ich mir überlegt, okay, wie schaffe ich es denn, dass Leute meine Internetseite lesen? Und damals kam auch so Google immer stärker auf. Und wie schaffe ich es denn, dass man meine Website gut findet? Und da hatte ich eine der blödesten Ideen überhaupt, aber ich glaube, dass die auch sehr, sehr wichtig war. Und zwar habe ich mir damals überlegt, okay, ich muss den Leuten einen Mehrwert generieren. Das ist ja auch bis heute noch immer wichtig aus meiner Sicht. Und damals habe ich dann den Nature Photography Making of Picture of a Day Thread gegründet. Und also im DSLR-Forum. Und ich habe mir überlegt, okay, was ist das? Und die Idee damals, also heute überhaupt nicht revolutionär in irgendeiner Form, ja. Aber damals habe ich gesagt, komm, wir machen immer an einem Tag ein Making-of und am nächsten Tag so eine kleine Geschichte mit dem Ergebnis. Und weil ich das nicht jeden Tag selber bespielen konnte, habe ich das zusammen mit, damals habe ich Jan Wegener gefragt, dann habe ich Stefan Amm gefragt und Benjamin Fuchs, der fotografiert heute leider auch nicht mehr. Jedenfalls habe ich das dann quasi initiiert. Und man konnte damals ja auch in der Signatur seine Website verlinken. Und so hatte man tolle Backlinks, damit man im Endeffekt besser gefunden worden ist über Google. Und auf dieser blöden Idee basierend haben wir diesen Thread gegründet. Und ihr müsst euch vorstellen, in dieser Zeit gab es ja keine Handykameras. Also musste man immer eine Kompaktkamera oder eine zweite Kamera mitnehmen, um so ein blödes Making-of zu machen, also von der Kamera, die im Feld liegt oder sonst irgendwas, um etwas davon erklären zu können. Und dieser Thread, wir haben den, glaube ich, 2, 3 Jahre, also wirklich relativ lang gepflegt, hat am Ende Millionen Views gehabt. Also es gab ein Internet-Thread, also Thread ist ja das Thema, im Internetforum, es hatte Millionen Klicks. Und das war so richtig cool, also das kann man sich gar nicht vorstellen. Und Heute gibt es diesen Thread, glaube ich, noch, aber die Bilder nicht mehr. Irgendwann hatte das DSLR-Forum einen Hack oder einen Crash, was auch immer. Jedenfalls sind leider die alten Bilder nicht mehr da. Das ist der Thread wertlos geworden. Aber das war eben so die Idee, wie kriege ich eine gewisse Sichtbarkeit? Und dann habe ich das genutzt. Und diese ganzen kleinen Bausteine, also dass man einfach überall Freude dran hatte, solche Dinge zu machen, das ist, glaube ich, der Key to Success, warum ich heute nach wie vor meine Bilder zeigen kann und heute auch an irgendeiner Stelle davon in irgendeiner Form leben kann. Und dann kann ich mich erinnern, kam die Fotokina. Ich war noch nie auf einer Fotokina und ich verstehe auch bis heute nicht das Romantische an dieser Fotokina, warum Leute das so gefeiert haben. Jedenfalls, was ich gemacht habe, als ich die Fotokina zum ersten Mal besucht habe, ich bin da morgens hingefahren, abends zurück. Und da habe ich einfach gesagt, okay, ich schaue mir an, mit welchen Firmen ich reden will und habe mir einfach im Stundentakt Termine mit diesen Firmen gelegt. Was ich nicht bedacht hatte, war die Entfernung auf der Fotokina. Das heißt eigentlich, Termin zu Ende, ich renne zum nächsten Stand, also durch die Messehallen, um zum nächsten Termin zu kommen. Das war vielleicht nicht das Schlauste. Auf jeden Fall fand ich es unfassbar anstrengend, aber auch sehr erfolgreich. Ich glaube, ich habe 2 oder 3 Fotokinen besucht in meinem Leben. Und die sahen immer genau so aus. Also ich habe einfach nur Kaffee getrunken, Plätzchen gegessen, Vertriebstermin gemacht, nächste Firma. Und das ist auch damals, oder das ist aus heutiger Sicht immer noch etwas, wo ich sagen muss, das war eigentlich eine gute Idee, ohne irgendwelche Hintergedanken, einfach mit diesen Firmen zu reden, weil das natürlich auch wiederum gut fürs Netzwerk war, um im Zweifel da in Kontakt zu kommen. Und so habe ich eben mein Netzwerk verbreitert und über diese ganzen Zeit, die ich im DSLR und D-Forum und in den ganzen PHP-Foren unterwegs war, war ich ja auch so ein bisschen ein, so eine Art Meinungsführer oder keine Ahnung, was das dann war. Jedenfalls wurde ich dann angefragt vom Leiter des D-Forums, vom Dirk Wächter, ob ich nicht auf die aufs D-Forum-Festival kommen will. Und dann bin ich halt auf dieses D-Forum-Festival gegangen als Speaker und habe dort einen Vortrag gehalten über Naturfotografie. Und das war richtig cool, hat mir super gut gefallen. Und dieses D-Forum-Festival hat mir wieder einfach irgendwelche Türen aufgestoßen. Das heißt, ich habe dort zusammengesessen mit Calvin Hollywood, den heute wir viele als Business Coach kennen. Ich habe damals Calvin Hollywood ganz gut kennengelernt, Backstage. Und gleichzeitig auch Christian Ohlig, den ihr von ISO kennt, von den von dem Podcast, ich glaube Episode 119, die wir zusammen gemacht haben zum Thema Farbmanagement. Jedenfalls habe ich dann auch Christian Ohlig kennengelernt und bin quasi mir nix, dir nix auch ISO Ambassador geworden. Also irgendwie so dieses ganze Thema einfach machen, 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 das hat sich immer ausbezahlt, wenn man das so rückwirkend betrachtet. Und irgendwie war das oder ist das jetzt rückwirkend betrachtend, sieht das vielleicht aus wie ein Plan, aber ich hatte einfach nur Lust, das zu machen und habe jede Chance genutzt, die sich einfach geboten hat. Und dann kann ich mich erinnern, kam eine Firma auf mich zu, ob ich nicht YouTube-Videos für die machen will. Und zwar vor der Kamera stehen und YouTube-Videos für die machen. Und damals hat YouTube auch gerade erst richtig angefangen. Und aus heutiger Sicht war ich einfach dumm zu sagen, nein, das möchte ich nicht. Mir war das zu viel Aufwand, ich konnte mir das nicht vorstellen, ich habe mir das nicht zugetraut. Aus heutiger Sicht war ich einfach saudumm, das nicht zu machen, weil hätte ich damals YouTube angefangen, wäre ich heute vielleicht auch auf YouTube bekannt. Jedenfalls habe ich es abgelehnt, weil ich da nicht meine Kompetenz sah. Im Nachgang war das vielleicht ein Fehler, diese Chance nicht auch zu nutzen. Aber genau das war es, was mir damals mein Herz gesagt hat. Ich bin da jetzt nicht traurig drüber, dass ich das nicht gemacht habe. Aber genauso habe ich halt immer weiter gemacht. Ich war auf der einen Seite immer am Fotografieren und auf der anderen Seite gleichzeitig am Schauen, am Machen, am Probieren. Und damals hatte ich dann auch sozusagen schon mich auch nebenberuflich selbstständig gemacht, also neben dem Studium, und habe dann eben darüber, über die Artikel und die Vorträge und hier und da einfach schon mal ein bisschen Geld verdient. Und das muss dann so auch die Zeit gewesen sein, als ich ungefähr mein Studium beendet habe. Ich habe damals auch schon die ersten Workshops gemacht und dann war mein Diplom fertig, beziehungsweise fast fertig. mir ist dann aufgefallen, hey, ich will überhaupt mich nicht anfangen, irgendwo zu bewerben. Was habe ich gemacht? Ich habe die letzte Klausur einfach spontan durchgestrichen und bin damit durchgefallen, weil ich ja nichts abgegeben habe. Und damit konnte ich einfach noch 2 Jahre weiter als Student da sein. Das heißt, ich habe mich immer wieder immatrikuliert, habe die studentische Versicherung genossen und habe die Zeit genutzt, um sozusagen weiter aufzubauen, zu schauen, wo kann ich denn als Naturfotograf Geld verdienen. Habe dann nach 2 Jahren sozusagen meine letzte Klausur auch geschrieben, also habe mein Diplom damals beendet, habe mich aber auch direkt weiter noch eingeschrieben für Philosophie 1-2 Jahre und habe sozusagen in meiner WG damals gebastelt und probiert, wie kann ich denn mit Fotografie Geld verdienen, weil ich hatte ja eigentlich keinen Plan, das waren ja insgesamt hier und da ein paar Summen, aber insgesamt war das halt schwer davon zu leben, weil als Student geht das, weil Worst Case für mich war, was konnte denn passieren, ich konnte zurück nach Hause zu Mama und Papa gehen, zu sagen, hello, da bin ich wieder, ich hätte gerne was zu essen, Mama, und das wäre ja nicht tragisch gewesen. Also heute wäre das natürlich eine andere Nummer, aber damals war das halt überhaupt kein Thema. Also zumindest aus meiner Sicht war die Fallhöhe ganz tief. Ich habe ja auch kaum Geld gebraucht für mein WG-Zimmer und so habe ich eben auch dann weitergemacht, einfach ganz locker und entspannt, um die Themen voranzutreiben. Und dann gab es diesen Moment, ich habe damals den Unique Ball entdeckt in Ungarn, das war so ein toller, moderner Stativkopf. Und ich habe gedacht, Mensch, den muss es in Deutschland der Distribution geben. Die brauchen einen Distributor in Deutschland. Warum? Weil da braucht man ja, also keiner überweist 500 Euro nach Ungarn, um dann vielleicht ein Produkt zu bekommen, zumindest damals nicht. Und dann bringe ich die mit Novoflex zusammen und dann wird der hier vertrieben. Und dann habe ich auch was davon, weil ich das Produkt gut finde. Und habe dann alle Weichen dazu gestellt. Und genau das ist dann passiert. Novoflex hat den Unique Ball nach Deutschland gebracht und hier die Distribution übernommen. Und ich kann mich noch bis heute daran erinnern, dann habe ich demjenigen, mit dem ich bei Novoflex zusammenarbeite, gesagt, Mensch, ich hätte da gerne einen Fixbetrag, und zwar den Betrag von, ich sage es einfach mal, 1500 Euro dafür, dass ich den Unique Ball nach Deutschland gebracht habe und die Kontakte geknüpft habe und so weiter. Und ich bin unheimlich dankbar dafür, dass er geantwortet hat, nö, kriegst du nicht. Und seine Antwort war, wir machen zusammen eine Art Affiliate-Programm. Das heißt, du wirst provisioniert am Umsatz. Und ich habe darüber, dass ich genau das damals auch angenommen habe, viel, viel mehr am Ende des Tages rausbekommen mit Novoflex, als je darüber, dass ich den Unique Ball hergebracht habe und diese 1500 Euro, die ich damals haben wollte. Und so habe ich sozusagen überhaupt dieses Thema Affiliate kennengelernt. Und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen naiv, aber eigentlich sind ganz viele Dinge, die heute so positiv sind, einfach absolute Zufälle. Genauso wie kennenlernen, dass es Affiliate gibt. Und kurze Zeit später habe ich dann mich damals mit Klaus Bothe getroffen von Lensinghaus. Und Klaus Bothe, damals Isar-Fotobothe, hatte Lensinghaus gegründet und Filter verkauft in Deutschland. Und die Filter waren super. Und dann habe ich gesagt, er hat das viel besser erkannt als ich, dass ich eine gewisse Reichweite habe und Leute erreiche und dass man das zusammen aufziehen kann. Und er hat mir damals auch dieses Thema der Provisionierung angeboten und ich fand die Filter großartig. Und dann haben wir zusammen Filter verkauft. Also über meinen Blog habe ich ja hier und da etwas über Lensinghaus geschrieben, aber halt auch immer nur dann, wenn das in meinen Augen sinnvoll war. Das heißt, ich habe alles, was ich jemals an irgendeiner Stelle beworben habe, immer gut gefunden. Ich hatte immer das Motto, entweder ich nehme das Beste, beziehungsweise das aus meiner Sicht Beste, oder ich kaufe es mir, aber ich werde niemals irgendwas bewerben, was ich nicht will. Und das hat sich auch bis heute immer durchgezogen. Jedenfalls war dann sozusagen das goldene Zeitalter der Einsteckfilter und ich habe richtig viel Lensinghaus-Filter verkauft und ich meine, die sind ja auch bis heute super, aber ich habe dann verstanden, hey, in irgendeiner Form bringt es mir ja auch was beidseitig, weil die Nutzer waren froh, günstigere Preise zu kriegen, ich war froh, dass ich auch was von Lensinghaus bekomme und unterm Strich war das für alle ein Win-Win-Win-Geschäft und so habe ich dann auch in dem Bereich irgendwie Geld verdienen können. Gleichzeitig habe ich die Workshops aufgebaut, die mir super viel Freude machen. Und dann kann ich mich erinnern, habe ich relativ spontan ein Haus gekauft. Also ich weiß, dass ja, es klingt einfach absurd im Nachgang. Ich habe ein Haus in meinem Leben gesehen und spontan ein Haus gekauft. Ich habe das auch komplett renoviert, da wohne ich auch drin. Und dieses Haus, das ich damals gekauft habe, da hatte ich die Idee, Mensch, ich will überall Bilder verbaut haben. Ja? Und also ich habe ja immer irgendwelche blöden Ideen gehabt. Eine der dümmsten Ideen, die ich je gehabt habe, war Übergangsfliesen im Vorbau zu legen. Die liegen bis heute da und die bleiben, glaube ich, die nächsten 30 Jahre da liegen. Aber eine andere Idee war, ich möchte gerne Bilder in meinem Haus verbauen. Das heißt, wenn ich Fliesen lege, dann sollen die in der Dusche drin sein. Ich möchte die von innen beleuchtet machen an manchen Stellen. Ich will die als Spritzschutz haben in der Küche. Und damals, da gab es das halt auch noch nicht. Das heißt, das Hausbauprojekt, ich gucke mal gerade in meinem Blog nach. Das Hausbauprojekt ging laut Blog online August 2017. Das heißt, eigentlich 2016 habe ich das richtig umgesetzt und auch den Rest angeleiert. Das heißt, das ist auch schon wieder 7 oder 8 Jahre her. Und da hatte ich halt auch diese bescheuerte Idee, hey, eigentlich brauche ich doch dafür jemanden, der mir die Bilder zur Verfügung stellt. Und dann habe ich mir damals auf der Fotokina, 2016 also, einen Termin gemacht mit CEWE. Und ich habe mich dort mit dem Leiter des Produktmanagements getroffen. Und in diesem Gespräch, eigentlich, also ich bin hingegangen, mein Ziel, ich habe immer eine konkrete Zielvorstellung, wenn ich mit einer Firma spreche, ja. Mein Ziel war, ich will gratis Bilder haben. Und dann war ich dort und in diesem Gespräch hatte ich das Gefühl, Mensch, die wissen gar nicht, was die alles mit ihren Fotos machen können. Und während dem Gespräch hatte ich das Gefühl, okay, die Idee finden die gut, aber eigentlich wissen die gar nicht, was die mit ihren Bildern machen können. Also sollte ich auch dafür Geld verlangen. Und dann war ich ganz frech und habe auch noch irgendwie eine kleine Summe Geld on top gefragt, neben dem Bilddrucken. Und die haben zugestimmt, auch aus heutiger Sicht, ja, hätte ich allein für diese Idee samt dem Bildmaterial und den 3 Blog-Einträgen, die daraus entstanden sind, viel, viel mehr Geld verlangen müssen. Aber hey, ich wollte das ja machen und es war wieder einfach etwas, was mir Spaß gemacht hat und was ich umsetzen wollte. Also ich bin auch überhaupt nicht böse, weil ich meine, ich habe ja selber diesen Preisvorschlag genannt. Ich habe mich einfach mal wieder vollkommen unter Wert verkauft. Aber am Ende des Tages ist es voll cool geworden. Warum? Nun, jetzt hatte ich diese 3 Blog-Einträge geschrieben und den Inhalt und die Bilder dazu gemacht. Und dann kommt auf einmal irgendwie 2 Monate später einer um die Ecke und sagt, wir bringen das jetzt im Drogeriemarktmagazin. Und irgendwie das Drogeriemarktmagazin kommt auch noch in 2 oder 3 anderen Drogeriemarktketten raus. Und dann war ich auf dem Cover von diesem Gratis-Magazin, das es im Drogeriemarkt gibt. Keine Ahnung, ob das irgendeinen Werbeeffekt für mich hatte, aber ich war in Deutschland und Österreich, überall konnte man mich 3 Monate gratis mitnehmen. Ich war vorne auf dem Cover drauf, wie man sein Haus verschönert, war da auch drin. Und was ich damit sagen will, das war wieder einfach irgendeine bescheuerte Idee. Ich habe jemanden gefragt, ob man das machen kann. Dann hat man das gemacht und irgendwie hat das funktioniert. Und das ist eben genau das, was sich so die ganze Zeit bei mir immer durchzieht. Also wir haben auf der einen Seite immer die Workshops, die ich gerne mache, die funktionieren, wo ein Konzept dahinter steht. Aber auf der anderen Seite halt immer wieder diese ganzen Sachen, die ich einfach gerne ausprobiere, die ich machen will, wo ich überhaupt keine Ahnung habe, was passiert. Und ich habe dann oft das Gefühl, dass das Gegenüber noch viel weniger Ahnung hat, ob es funktioniert. Und ich frage mich bis heute, warum man mir dann Vertrauen schenkt. Warum schenkt man diesem durchgeknallten Typen Vertrauen und macht das dann. Also das ist, keine Ahnung, vielleicht kann mir das einer verraten, aber ich weiß das auf jeden Fall nicht. Und dann kam irgendwann Instagram auf und ich kann mich erinnern, ich hatte natürlich auch den Instagram-Trend verpasst, wie immer, weil ich habe gedacht, das setzt sich niemals durch Facebook, das ist die Macht. Jedenfalls kam dann Instagram und ich habe so überlegt, verdammt, wie kriege ich denn jetzt Instagram nochmal auf die Kette, dass ich da ein paar Follower kriege? Also habe ich diese Instagram-Verlosung gestartet. Das heißt, ich habe einen kleinen Fotowettbewerb gemacht und dieser Wettbewerb, da habe ich den Bastian Werner, der viel, viel mehr Follower hatte als ich, und den Chris Kauler, den ihr auch alle kennt, der auch viel mehr Follower hatte als ich, gesagt, hey, lass uns mal eine Verlosung machen. Und warum sollen die beiden mit mir zusammenarbeiten? Nun ja, die haben mehr Follower, ich habe aber ganz gute Kontakte. Also habe ich einfach die Firmen angehauen, ich will eine Instagram-Verlosung machen, beziehungsweise ich mache einen Instagram-Fotowettbewerb. Das war ja dieses Naturfoto des Monats. Und ich brauche von euch geile Gewinne. Und ja, dann haben wir halt richtig geile Gewinne gekriegt. Fragt mich nicht, wie das funktioniert. Auf jeden Fall hatten wir dann eine Canon EOS R mit einem 600er von Canon. Und wir hatten einen ISO-Monitor. Und wir hatten von Novoflex einen 500-Euro-Gutschein. Wir hatten ja so fette Gewinne. Und wir haben daran wieder keinen einzigen Cent verdient. Es war wieder einfach nur etwas für die Community. Es war eigentlich wieder nur Arbeit. Also es mündet eigentlich ganz oft darin, dass man eine Idee hat und einfach nur Arbeit hat und sie sich hinten raus gar nicht lohnt. Beziehungsweise gar nicht lohnen, darf man ja nicht sagen, weil am Ende lohnt es sich ja deshalb, weil wir Spaß haben, und es lohnt sich deswegen, weil man damit wächst und weil man neue Aufgaben wahrnimmt und weil man am Ende des Tages ja auch irgendwie damit am Ende des Tages dieses Gesamtkonzept befüttert, das es ja bei mir nicht gibt, wie wir festgestellt haben. Jedenfalls haben wir dann jeden Monat jurieren müssen, entscheiden, welche Bilder gewinnen und. Und dann wurde ja abgestimmt, auch nochmal die Gewinner online, und dann wurden die Adressen verschickt und dann haben die alle ihre Gewinne bekommen. Und eigentlich war das wieder so von mir einfach nur der Gedanke, okay, wie kann ich überhaupt mit auf Instagram nochmal ein bisschen Reichweite bekommen, oder wie kann ich überhaupt mal meine ersten Follower aufbauen? Und so habe ich das dann damals aufgebaut. Eine bessere Idee kam mir damals im Endeffekt gar nicht. Und wie ich finde, war das auch eine ganz coole Sache auch für die Community, weil die einfach coole Sachen bekommen haben und recht wenig dafür machen mussten. Und dann kann ich mich erinnern, es ging mit Corona los und mein Facebook-Werbekonto wurde gehackt und deshalb wurde ich bei Instagram gesperrt und mein Instagram-Konto war einfach weg. Jetzt hatte ich ja meine tollen Follower und alles aufgebaut, es war wieder alles weg. Und ich dachte, ey, so eine eigentlich so eine Scheiße. Ja. Jedenfalls, was mache ich denn jetzt? Und dann habe ich mir gedacht, ey, mein Blog hat immer noch viele Leser, der Blog ist total wichtig. Und sich abhängig zu machen von so einer blöden Plattform wie Instagram ist doch echt bescheiden. Also habe ich einfach gesagt, hey, ich mache einen Podcast, ja. Ich habe keine Ahnung, wie Podcasten geht. Ich hatte aber zu der Zeit Podcasts entdeckt, also so ein, zwei Podcasts. Und ich fand Podcasts so geil und finde auch heute noch Podcasts so geil. Also ich liebe Podcasts über alles. Damals noch nicht in dem Ausmaß, also ich war da noch nicht podcast-süchtig. Heute würde ich sagen, bin ich irgendwie auch podcast-süchtig. Jedenfalls hatte ich diese tolle Idee, jetzt fange ich doch mal an, einen Podcast aufzunehmen. Also gesagt, getan, ich habe mir so ein Mikrofon gekauft, übrigens, das ist das gleiche Mikro, das ich jetzt nehme, und habe denjenigen, der meine Website damals gebaut hat und auch meine heutige Website, die dazwischen gebaut hat, also alle Webseiten, die so von mir existieren, hat immer mein Cousin gebaut, und dann habe ich ihn gefragt, ich will einen Podcast machen, was brauche ich denn? Und dann hat er gesagt, du brauchst dieses Mikrofon, das heute würde ich mir ein teureres und besseres Mikrofon kaufen, das mache ich demnächst auch, und dann gehst du halt auf die und die Plattform und dann spreadest du das so und so und dann hast du einen Podcast. Dann habe ich gesagt, super, dann mache ich das halt. Und ich habe von Audio überhaupt keine Ahnung, Leute. Also wirklich, ich bin wie so ein Blinder, der fotografiert. Und dann habe ich festgestellt, okay, jetzt mache ich einen Podcast. Und was war, ja, die Audioqualität war ziemlich bescheiden. Also eigentlich sind alle meine ersten Podcast-Episoden zum Davonlaufen. Also ich finde, es ist eine Qual, hier am Anfang zuzuhören, was die Qualität angeht. Heute habe ich das ja besser auf der Reihe. Aber ich habe immer noch keine Ahnung von Audio. Ich weiß jetzt so grob generisch, wie diese Kurven hier aussehen sollen und was die mir zeigen und wie das aussehen kann. Aber ich habe immer noch überhaupt keine Ahnung vom Podcasten. Aber ich habe einfach wieder angefangen und habe das gemacht und ich habe das durchgezogen. Jetzt seit, keine Ahnung, ich glaube 3 Jahren oder so, ungefähr 150 Episoden. Das heißt, ich habe einfach wieder das Thema Podcast durchgezogen, auch wenn die Qualität am Anfang bescheiden war. Ich habe dazugelernt. Heute kann man dem Ganzen hoffentlich zuhören von der Qualität. Und so kam es dann eben, dass dieser Podcast entstanden ist. Und dann wurde der auch mit besserer Qualität auch immer etwas größer. Und dann habe ich eigentlich schon wieder verschlafen gehabt. Der Podcast war eigentlich schon wieder durch in der Fotobubble. Vielleicht war Podcast allgemein schon fast durch. Und ich habe mir überlegt, shit, was mache ich denn jetzt? Wie kriege ich denn irgendwie ein paar gute Podcast-Bewertungen? Weil die Podcasts, die irgendwie seit 5 Jahren am Markt waren, die haben alle so viele gute Apple-Bewertungen. Kann nicht sein. Wie soll ich denn sagen, dass dieser Podcast groß ist? Und wie soll ich denn Hörerzahlen kriegen, die relevant sind, wenn ich so wenig Bewertungen habe? Und dann habe ich gesagt, okay, hey, lass mal wieder was verlosen. Und dann haben wir damals die Canon EOS R10 mit dem 100-400 verlost. Und so habe ich nochmal Podcast-Bewertungen zusätzlich eingesammelt. Und das hat dem Ganzen auch nochmal einen zusätzlichen Push gegeben. Und heute sehe ich ja auch, dass ich einige tausend Downloads pro Episode habe. Und dann fängt das auch an, Spaß zu machen. Ich kann mit diesen Zahlen übrigens überhaupt nichts anfangen. Also wenn ich lese, dass ich 75.000 Google-Treffer und Blogleser nur über Google gewinne im Monat, ja, dann ist das eine Zahl, mit der ich überhaupt nichts anfangen kann. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da echte Hörer, echte Leser sitzen, die sich dafür interessieren, was ich mache. Und also ich kann mir das einfach nicht vorstellen. Und deshalb ist auch dieses Feedback von euch immer so unfassbar wichtig für mich, weil da merke ich, hey, das ist keine Zahl, da sitzt wirklich jemand, den hat interessiert, dass ich da was geschrieben habe. Und ich verstehe das bis heute. Also ich kann es irgendwie nicht nachvollziehen, dass mir, kleinem 16-Jährigen, also in meinem Kopf bin ich immer noch nicht reifer, weiter, erwachsener, sonst irgendwas, warum zur Hölle hört ihr mir denn zu? Ich bin bei Minute 54. Warum hört ihr mir überhaupt zu? Ja? Warum lest ihr überhaupt, was ich schreibe? Ich mache das, weil mir das Spaß macht, aber ich verstehen oder überblicken tue ich das Ganze bis heute nicht. Und jedenfalls habe ich dann wurde der Podcast dann größer und besser. Und heute ist auch die Audioqualität so, dass man sagen kann, man kriegt keinen Ohrenschmerzen davon, hoffe ich mal. Und so kam dann eben auch dieses ganze Podcast-Thema dazu. Und heute habe ich eben einen Podcast. Und warum ich das habe, ganz ehrlich, eigentlich nur, weil ich wieder mal einen Fehler gemacht habe. Ich wurde bei Instagram gesperrt. Irgendwann habe ich mein Instagram-Konto wieder zurückbekommen über eine Agentur. Das war super duper aufwendig, da überhaupt jemanden zu finden, der was drehen kann. Jedenfalls habe ich meinen Instagram-Account zurückbekommen und einen Podcast dazu gewonnen. Mehr Arbeit, aber irgendwie auch cool. Mir macht Podcast momentan nämlich viel, viel mehr Spaß als Bloggen. Jedenfalls kam so bei mir dieser Podcast dazu. Und mit Instagram, was ja dann auch wieder da war, wurden damals auch die Insta-Stories so gehypt oder so wichtig. Dann habe ich auch gesagt, komm, dann mache ich ja Instagram-Stories. Und weil ich halt keinen Musikgeschmack habe, also ich weiß, Musik ist Geschmackssache, aber ich habe wirklich keinen Musikgeschmack, weil mich Musik wirklich einfach nicht interessiert in meinem Leben, habe ich einfach angefangen, auch teilweise einfach Musik drunter zu legen, weil ich gedacht, Mensch, das passt überhaupt nicht, das ist aber so nervig, das könnte wieder witzig sein. Und dann kam irgendeine Marketingagentur um die Ecke, mit der ich gesprochen habe, und die haben zu mir gesagt, also deine Instagram-Stories, die sind ja Weltklasse, die sind fantastisch. Diese Musikauswahl, auf solche Ideen würden wir gar nicht kommen. Wie kommst du denn da drauf? Und meine Antwort war, ich habe einfach keinen Musikgeschmack. Ich probiere die Leute einfach maximal auf den Arm zu nehmen mit der Musik. Ja. Und das wird dann auf einmal dann von dieser Marketingagentur als genial empfunden. Das waren ganz junge Leute in der Marketingagentur. Und auch da hatte ich oder habe ich auch bis heute überhaupt keinen Plan, wenn ich ehrlich bin. Ich mache eine Story, wenn es mir gefällt, wenn es dazu passt, wenn ich Lust dazu habe. Und wenn ich keine Lust dazu habe, dann mache ich das eben nicht. Und eigentlich ist das so, oder nehme ich oder lerne ich immer in diesen ganzen Projekten von den Leuten, mit denen ich zusammenarbeite. Und zum Beispiel haben wir in Corona ja mit Bastian Werner zusammen dieses Mentoring gemacht. Und das Mentoring war gut. Das war eigentlich aus der Not heraus geboren, weil in Corona konnte man ja weniger reisen, weniger Workshops machen, also hatten alle Panik. Also habe ich gesagt, komm, lass mal zusammen so ein Mentoring machen, weil er macht was anderes als ich, das kann gut zusammenpassen. Bastian ist viel oder mindestens genauso gut organisiert als ich oder besser organisiert, wie auch immer. Jedenfalls haben wir gesagt, komm, das kann passen, das machen wir. Das war auch jetzt rein von der Teilnehmerzahl und allem erfolgreich und hat auch allen Teilnehmern viel Spaß gemacht. Ich habe aber in dem Jahr gemerkt, dass mich das Thema Online-Workshops gar nicht kickt. Also mir macht das Thema Online-Workshops keinen Spaß, deswegen biete ich eigentlich auch keine Online- oder ganz wenige Online-Workshops an. Aber ich habe wieder was gelernt, dass das eben nicht meins ist. Und seit einiger Zeit mache ich ein Online-Mentoring zusammen mit einem meiner besten Stammkunden. Und wir machen so eine Art Jourfix. Und jetzt aus dieser Kombination, mir macht das Spaß mit ihm, dieses Online-Konzept zu machen. Zusammen mit ein, zwei anderen Ideen habe ich wieder eine neue Idee auch für einen Online-Workshop, vielleicht für nächstes Jahr, vielleicht für übernächstes Jahr. Mal schauen, wann ich die Idee umsetze, von der ich dann sagen kann, hey, ich glaube, dass mir diese Lösung in Zukunft Spaß machen kann. Das heißt, da ist schon wieder eine neue Idee in mir drin, die so eine Mischung ist aus dem, was damals passiert ist, plus dem, was gerade passiert. Und da entsteht wieder eine neue Idee. Oder auch dieser Workshop, einfach nur Herbst, der ist ja damals so entstanden, ich weiß gar nicht, ob wir reisen können. Was kann ich machen? Ah ja, Herbstbilder. Mir macht das ja so viel Spaß, diese kleinen Details auszuarbeiten, einfach für mich selber zu fotografieren, daran rumzudümpeln, rumzuexperimentieren und Ideen zu entwickeln. Und wenn mir das Spaß macht, dann muss das doch eigentlich auch anderen Spaß machen. Also habe ich den einfach nur Herbstworkshop damals sozusagen ins Leben gerufen, weil der regional ist und man nicht ins Ausland musste. Und der gehört heute auch immer noch mit meinen Lieblingsworkshops und der ist einfach so unglaublich intensiv, weil man einfach zusammen zu dritt, also drei Teilnehmer plus ich, 4 Tage lang an Details arbeitet und einfach nur kreativ vor sich hin dümpelt. Und das ist eigentlich genau dieser Flow, den ich anfangs beschrieben habe, der ist mir wichtig, dieser Spirit vom Anfang, wo wir einfach Lust hat, zusammen zu sitzen und zusammen zu fotografieren und eben auch selber Dinge umzusetzen und zu probieren und zu experimentieren. Und jetzt aktuell ist es bei mir so, ich habe es in meinem Podcast nie erwähnt, aber ich glaube, ich sollte es wenigstens einmal kurz erwähnt haben. Ich bin mittlerweile seit 2,5 Jahren Vater und ja, es bindet unheimlich viel Zeit, Vater zu sein, zumindest wenn man es gerne macht. Das heißt, ich will unheimlich viel Zeit verbringen mit meiner Familie. Und dementsprechend habe ich die Herausforderung, manchmal bestimmte Projekte realisieren zu können. Ich bin dem, also das ist für mich gar kein negativer Aspekt, sondern es ist einfach so momentan. Das heißt aber auch umgekehrt für mich, dass ich an bestimmten Stellen vielleicht die Dinge nochmal anders wahrnehme oder anders sehe oder anders fotografiere. Und die letzten 2 Jahre war das für mich überhaupt kein Thema, weil meine Frau mir das meiste im Hintergrund abgenommen hat. Aber jetzt, wo ich halt eigentlich jeden Tag auch in den Kindergarten gehe und sowohl morgens dorthin muss als auch am Nachmittag, heißt das für mich auch gleichzeitig, dass ich eben nicht mehr ganz so frei bin wie vorher. Das heißt, im Moment verändert sich auch meine Fotografie und ich weiß gar nicht, wo das hingehen wird oder welche Ideen daraus erwachsen werden. Ich habe keine Ahnung, wir werden es sehen. Ich bin immer voller Ideen, voller Freude. Und was ist denn nun die Quintessenz, der Masterplan von diesem Podcast? Und das, was ich sagen will, ist, ich habe nie einen Masterplan. Ich habe den einfach nicht. Als neulich jemand gefragt hat, ob er Podcast-Werbung schalten kann und ob wir die im ersten Halbjahr noch unterkriegen, ich weiß ja noch gar nicht, welche Podcast-Episode nächste Woche kommt. Und dann kam da, ja, sie haben ja bestimmt einen kompletten Posting-Plan, was wann kommt und wie das kommt. Und ich habe darüber nachgedacht, hä? Ich habe zwar ein paar Podcasts aufgenommen schon mal mit interessanten Gästen und ich habe schon einige Ideen, aber ich mache das alles immer on the run, so wie es sich gerade richtig anfühlt. Und wenn ich eins sagen kann, ist, diesen Masterplan, der dann gerne unterstellt wird, den gibt es überhaupt nicht, zumindest bei mir nicht. Ich habe zwar Ideen und probiere rum und mache und da sind auch ein paar Sachen dabei, die haben funktioniert, die waren erfolgreich, ey, aber auf eine erfolgreiche Sache kommen 3 dumme Ideen, die nicht funktioniert haben und 10 weitere Ideen, die ich überhaupt nicht realisiert habe. Und das ist etwas, was die meisten nie sehen. Das heißt, es geht immer nur darum, Dinge zu machen und umzusetzen. Und wenn man so schaut, was ich so gemacht habe, mir war immer nur die langfristige Perspektive wichtig. Das heißt, ich arbeite immer nur mit Leuten und mit Firmen zusammen, wo ich sage, dass es langfristig sinnvoll sein kann. Mir war oder ist immer wichtig, am nächsten Morgen in den Spiegel schauen zu können und sagen zu können, dass ich das heute genauso machen würde und entsprechend auch alle Leute genauso behandle. Das heißt, in Corona, Da konnte man nur auf Sichtweise fahren mit allen Beschränkungen, allem, was es da gab. Da ging es immer nur darum, gemeinsam Lösungen zu suchen, keine Probleme zu sehen. Und dann hat das auch alles geklappt, nicht auf irgendwelche AGBs zu pochen oder sonst irgendwas, sondern einfach mit den Leuten so umzugehen, wie man hofft, dass die auch mit einem selber umgehen. Und was noch eine wichtige Sache ist aus meiner Sicht, ist dieses Spielerische, dieses Ausprobieren, einfach zu fragen. Ja, also fragt einfach, was ihr wollt. Ich habe neulich von jemandem gehört, wer nicht sagt, was er will, bekommt, was er befürchtet. Und eigentlich ist genau das, was ich damit sagen will. Ich habe vielleicht nicht so diese Angst vor der gesellschaftlichen Konvention, die hatte ich nie, beziehungsweise ich tue mir schwer mit der gesellschaftlichen Konvention an manchen Stellen, weil ich einfach aufrichtig interessiert bin an vielen Dingen und dementsprechend frage ich einfach. Das heißt auch, ein Haufen Kooperationen, ein Haufen der Ideen, eine Menge von den Dingen, die ihr in diesem Podcast gehört habt, die haben einfach nur deshalb funktioniert, weil ich ganz blöd dahin gelaufen bin und irgendeinen gefragt habe, ob man das nicht machen kann. Und nur weil das Gegenüber noch nie gehört hat, dass das funktionieren kann, heißt das doch lange nicht, dass das nicht geht. Und dann habe ich genau so eigentlich die letzten 15, 20 Jahre meines Lebens damit verbracht, einfach Dinge zu machen, auf die ich jetzt gerade Lust hatte und probiert habe, das umzusetzen, weil es sich meiner Meinung nach richtig angefühlt hat. Und wenn wir das zusammenfassen, ist es eigentlich machen, 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 Freude dran haben, Freude dran haben, Freude dran haben und einfach sich nicht zu sehr von externen Quellen beeinflussen lassen. Also bitte auch nicht von mir. Also das sage ich auch jedem jungen Naturfotografen, den ich treffe. Nur weil ich sage, dass ich das nicht verstehe oder nicht sehe oder dass das keine Idee für mich ist, heißt das noch lange nicht, dass das eine schlechte Idee ist. Vielleicht bin ich einfach alt und beschränkt und du kannst das viel, viel besser umsetzen als ich. Und in diesem Sinne ist das der absolute Masterplan, dafür Naturfotograf zu werden, wie ihr seht. Ich habe keinen Plan, ich mache das, weil ich davon überzeugt bin, weil mir das Freude bereitet, weil es einfach fantastisch ist, an solchen Dingen zu arbeiten. Und ich habe bestimmt 1 Million Anekdoten vergessen. Ich habe 5000 Leute, die mir geholfen haben, nicht erwähnt. Ich freue mich über alle, die ihren Anteil an meiner Entwicklung hatten. Ich bedanke mich da auch bei so vielen, die mir bei allem geholfen haben, was ich mache. Und ich hoffe einfach, dass ich das die nächsten Jahre genauso weitermachen kann und neue Ideen sammeln kann und Dinge weiterentwickeln kann. Einfach weil mir das Spaß macht. Und in diesem Sinne bedanke ich mich, dass du mir zugehört hast. Und wie immer freue ich mich über deine Ideen, über deine Anregungen, über dein Feedback. Schreib mir einfach an radomir@naturfotocamp.de. Und ich glaube, das war die emotionalste Episode in diesem Podcast, die ich bis heute aufgenommen habe. Ich weiß nicht, ob wir das nochmal toppen können. Aus meiner Sicht, vielleicht war es aus deiner Sicht auch eine absolute Niete. Ich wünsche dir was. Bis dahin. Tschüss.